wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen über den großen Preis von Monaco sprechen. Der verlängerte Mittagsschlaf am Sonntagmittag. Das tue ich nicht alleine, nein, das mache ich mit Ole Waschkau.
Hallo.
Und dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, ja, der an diesem Wochenende wahrscheinlich so viel zu tun hat wie für das ganze nächste halbe Jahr, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo ihr beiden, hi.
Ja, erstmal zu dir, Christian. Wie hast du das Wochenende verkraftet? Und vor allem jetzt den letzten Tag. Wir haben ja Sonntag, war ja 24 Stunden Nürburgring, Finale, dann Indy 500, dann noch Formel 1. Also geschlafen hast du nicht viel, ne?
Nee, tatsächlich, geschlafen habe ich nicht viel. Nürburgring war dann unmöglich für mich noch in irgendeiner Form mitzubekommen. Das hat mein Stellvertreter Roman Wittemeyer koordiniert. Aber Monte Carlo und dann hinterher noch das Indy 500, das waren meine Baustellen und da war nicht viel Zeit für Schlaf. Also es war eine Stunde heute Abend, das musste dann reichen und jetzt heute Nachmittag gab es ein paar Stunden Schlaf.
Ja, wenn ihr was hören wollt zu den 24 Stunden vom Nürburgring und zum Indy 500 mit Heiko Stritzke von motorsporttotal.com habe ich da im Rahmen der Sportshow drüber gesprochen. Wir werden natürlich ja Indy 500 Fernando Alonso auch noch einbinden. Dazu sprechen wir natürlich auch über unsere Knackpunkte aus der Vorberichterstattung und für euch der Hinweis, dass wir Live-Sport am Wochenende haben und zwar komplett im Zeichen des Volleyballs. Wir übertragen die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Volleyball World League vom 2. bis zum 4.6. live aus Frankfurt und ihr könnt auf unserer Homepage und in der App dabei sein, wenn Daniel Hör von unserer Volleyball-Sendung Block and Spike an den drei Tagen jeweils ab 17.45 Uhr die Spiele gegen Kasachstan, Österreich und Venezuela überträgt. Die Volleyball World League live auf meinsportradio.de vom 2. bis zum 4. Juni. Ich habe diese Sendung ganz keck den verlängerten Mittagsschlaf genannt, Ole. Dieses Rennen in Monaco, ja, wir haben ja vor der Sendung über den Mythos Monaco gesprochen und da schließt sich eigentlich gleich die Frage eines Hörers an und zwar von Facebook, glaube ich. Genau, von Facebook. Christian Wieting. Wie findet ihr den Monaco Grand Prix? Ein Klassiker oder nicht mehr zeitgemäß wegen zu wenigen Überholmöglichkeiten? Und ich füge einfach mal hinzu, wegen Schnarchnasen-Motorsport. Ole.
Ja, die Frage haben wir von Patrick bei Twitter auch so ähnlich bekommen, ob der nicht gestrichen gehört, der Monaco Grand Prix. Also, ich habe ja vorher schon gesagt, in unserer Vorberichterstattung dazu, dass Monaco für mich nicht mehr so ganz das krasse Ding ist und dass ich befürchte, dass es sehr langweilig wird und da hatte ich ja auch offensichtlich recht. Ich habe allerdings nicht befürchtet, dass es wirklich so langweilig wird, weil das erste Renndrittel oder die erste Rennhälfte ist ja wirklich nichts passiert, ja. Ich war ja aufgeregt vom Start und dann habe ich gesehen, dass alle auf ihren Positionen geblieben sind und dann habe ich mir schon gedacht, okay, ja, was machst du jetzt die anderthalb Stunden? Hinten raus wurde es dann nochmal ein bisschen besser. Es ist halt Monaco, die Autos sind halt zu schnell und zu gut fahrbar für diese Strecke. Die ist halt auch mittlerweile doch mehr Auslaufzonen, als dass ich das früher hatte und die Autos gehen halt weniger kaputt. Klar, einige landen auch immer noch in der Mauer, auch gerne hinterm Safety Car, aber trotzdem ist es halt, ich finde, es passt nicht mehr so gut. Es hat natürlich noch den Glamour und es sind viele Stars da, etc. Und es war eine Machtdemonstration von Ferrari, das muss man klar sagen. Aber das Rennen war einfach bis auf einige Runden und einige Ereignisse doch wirklich, wirklich langweilig.
Ja, Christian, Ole und ich sind ein bisschen scharf unterwegs, was dieses Rennen angeht. Patrick, die Frage, die wir von ihm bekommen haben, @paddyu bei Twitter, gehört dieses Show-Event einfach zum F1-Zirkus dazu und muss man das Sportliche hinten anstellen, Christian?
Also da gehen tatsächlich die Meinungen auseinander, auch bei uns in der Redaktion hatten wir genau die gleiche Diskussion, auch mit auseinandergehenden Meinungen gestern Nachmittag, so in der ersten Rennhälfte, als sich, wie Ole schon richtig gesagt hat, also wirklich gar nichts passiert ist. Also es war so richtig noch schlimmer als in den vergangenen Jahren, finde ich, so richtig unmöglich zu überholen, was vielleicht mit den etwas breiteren Autos dieses Jahr zu tun hat. Dass das nicht wahnsinnig aufregend warm von den Hockern gerissen hat, da gebe ich euch schon recht. Ich finde aber, Monaco verträgt trotzdem und irgendwie macht gerade das den Reiz von Monaco aus, von diesem besonderen Rennen, das Überholen eben so gut wie gar nicht möglich ist. Wir haben ja ein, zwei Überholmanöver gesehen, wäre jetzt das falsche Wort, weil gesehen haben wir sie eben nicht von der Bildregie her, aber Sergio Perez, das konnte man im Lifetiming sehen, hat den einen oder anderen Gegner überholt zum Beispiel. Sehr schade, dass man das dann nicht gezeigt hat. Ich finde es ganz okay, so wie es ist. Also hinten raus ist durch Begleitumstände nochmal ein bisschen spannender geworden, durch kleine Geschichten, an denen man sich dann hochzieht, wie plötzlich die Meldungen über eine aufbrechende Strecke, was natürlich an jedem anderen Wochenende überhaupt gar kein Thema wäre, aber gestern plötzlich nochmal für einen Spannungsbogen gesorgt hat. Es kann auch immer mal regnen in Monaco, der Führende kann es wegwerfen. Ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass das halt die Spannungsbögen in Monte Carlo sind. Aber ich finde irgendwie, genau das macht's aus. Monaco kannst du halt einfach nicht überholen. Monaco ist die wichtigste Pole des Jahres. Es gehört dazu und dann und wann mal ein bisschen langweiligeres Rennen verträgt's doch auch.
Ja, das Rennen gestern fand ich aber auch wirklich extrem langweilig. Also das ist... ist für mich eines, also ich kann mich an kein langweiligeres Monaco-Rennen in den letzten Jahren erinnern, aber das hat ja dann am Ende noch
ja,
mal ein
ja,
bisschen...
Entschuldigung, Kevin, ich bin bei euch, aber ich würde deswegen nicht die Konsequenz ziehen und an Monte Carlo per se was ändern oder gar so weit gehen und Monaco aus dem Kalender nehmen.
Das
also
nicht. Das sehe ich nicht. Ich wäre dafür, wenn man die Idee mit den doppelten Punkten vielleicht hier wieder aufgreift, weil gerade weil die Pole so wichtig ist, ist natürlich dann vielleicht ein besonderer Anreiz für die Fahrer, wenn man für den Monaco Grand Prix, also das eigentlich Saisonhighlight neben Monza, doppelte Punkte vergeben würde. Ich glaube, das würde das vielleicht ein bisschen interessanter machen noch.
Könnte man, Christian, Monaco nicht auch zu einem anderen Zeitpunkt fahren? Ich meine, Traditionen hin oder her, aber Monaco vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison, ein bisschen später vielleicht? Wäre das eine Möglichkeit?
Könnte man theoretisch. Ich bin halt echt ein Traditionalist.
Ja, okay.
Manchmal auch aus Prinzip, oder dass ich es begründen kann. Von daher tue ich mir schwer mit dem Gedanken. Klar könnte man, ob so viel ändern würde allerdings. Ich finde ganz lustig, dass du das erwähnst, weil gestern in der Übertragung von den Kollegen von Sky kam genau das gleiche Thema mal auf.
Deswegen kam ich drauf. Ich habe ihnen zugehört. Ich hatte ja Zeit.
Genau. Ich halte es da so ein bisschen mit Marc Surer. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Monaco Grand Prix am Jahresende so viel besser machen würde, weil dann weiß der eine oder andere schon, der braucht die Punkte und riskiert erst recht nichts. Ja, ich weiß es. Also ich persönlich bin der Meinung, und das ist eine rein subjektive Geschichte natürlich, da sind auch andere Meinungen ja völlig zulässig. Das passt so, das verkraften wir, wenn Monte Carlo dann und wann mal langweilig ist. Und alle 5 Jahre gibt es dann mal einen richtigen Kracher wegen Regen oder wegen irgendeinen Umständen und dann ist auch wieder gut.
Zumindest Monaco bei Nacht, das wäre doch mal was. Ja, wir fluten das mit Lichtern, so wie in Singapur, und dann machen wir da mal was draus. Also vielleicht Liberty Media wird sich da bestimmt was einfallen lassen. Was ich allerdings sehr verrückt fand, Chris, du hast es gerade schon angesprochen, der Asphalt ist aufgebrochen. Und dann sagte Sascha Roos oder Marc Surer, einer von beiden, man hat Donnerstagnacht noch neuen Asphalt über die Strecke gekippt. Ja, also dann bei der Hitze und dann die Reifen, da muss man sich doch nicht wundern, wenn dann am Sonntag dieser frische Asphalt schon wieder aufreißt. Das kann doch nicht sein, mal im Ernst.
Ja, ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht hundertprozentig weiß, was da das Thema war am Sonntag während des Rennens. Also wir haben die Funksprüche ja mitbekommen, alle in der Fernsehübertragung. Ich glaube, Jenson Button wurde mal gewarnt und auch einer der Mercedes-Fahrer, dass irgendwo die Strecke aufbricht. Mutmaßlich war das irgendwo rund um die Stelle rum, wo wir vor ein paar Jahren diesen lockeren Gullideckel hatten. Oder war das letztes Jahr sogar? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Das war letztes Jahr sogar noch.
Ja, also ich weiß es nicht genau, was da passiert ist. So schlimm kann es jetzt auch wiederum nicht gewesen sein, weil der einzige Reifenschaden, an den ich mich spontan erinnere, war der von Esteban Ocon. Ich weiß es nicht. Also in Wahrheit bin ich nicht bemächtigt dazu, was zu sagen, ganz ehrlich bin.
Na gut, dann kommen wir zu dem nächsten Knackpunkt, und zwar war das Rundenzeiten. Und du hast es gerade schon gesagt, Christian, die wichtigste Pole des Jahres und die besten Rundenzeiten. Ole hat Ferrari natürlich geliefert, obwohl nicht im Rennen. Nein, da hat Sergio Perez den neuen Rundenrekord für Monaco aufgestellt. Aber Doppelpole für Ferrari, Räikkönen vor Vettel, so wie ich das natürlich auch getippt hatte vorher, hust, hust. Und im Rennen dann Vettel vor Räikkönen, so wie ich das vorher auch getippt hatte, hust, hust. Nachdem Hamilton im Qualifying natürlich ausgeschieden ist. Aber natürlich die Tipps noch angepasst. Trotzdem, Ferrari, das Maß aller Dinge, Ole, du hast es gerade gesagt, irgendwie keine Überraschung, viel mehr überraschender, wie sehr Mercedes dahinterher gehinkt hat, ne?
Ja, das hat mich auch überrascht. Das hat man ja am Donnerstag schon gesehen. Da wurde noch dann gerätselt von wegen oder gesagt, wir hatten das falsche Setup. Allerdings war man da ja so weit weg, dass es keine große Überraschung dann am Samstag war. Wobei Valtteri Bottas natürlich dicht an der Pole dran war und am zweiten 1000stel mal wieder quasi hat zwischen ihm und Sebastian Vettel dann gefehlt, aber Lewis Hamilton war natürlich fernab von Gut und Böse, ja. Hat keine Runde zusammengekriegt und dann kommt halt der Monaco-Faktor zum Tragen, dass gerne mal auch jemand das Auto in die Wand setzt und dann hast du natürlich Pech, ne? Allerdings sagt Mercedes ja auch, dass selbst wenn er in die Top 10 gekommen wäre, wäre nicht viel mehr möglich gewesen. Also Lewis Hamilton war hier mal wieder völlig von der Rolle, was überraschend ist, weil das schon das zweite Mal in diesem Jahr ist und Ferrari dagegen absolut dominant. Also wenn hier jemand anders als ein Ferrari gewonnen hätte, das hätte mich sehr überrascht und gerade auch im Rennen, wie die da vorne weggefahren sind, auch dann später dann als Vettel in Führung war. Also das musste mal dann wieder sein und das zeigt aber auch, wie gut Ferrari dieses Jahr wirklich ist. Also die scheinen einfach das beste Gesamtpaket zu haben, vor allem im Rennen.
Ja, Christian, wie schwierig ist die Situation für Mercedes? Gerade so ein Fahrer wie Lewis Hamilton, der kommt natürlich auch über sowas wie Komfort, der kommt über sowas wie Sicherheit. Und an diesem Wochenende wirkte Hamilton alles andere als sicher, auch in den Interviews danach nicht, auch wenn er das versucht hat runterzuspielen. Wenn man sich da mal die Reaktionen, diese Mimiken, die du halt nicht kontrollieren kannst, anguckst von Lewis Hamilton in den Interviews, da rattert es schon ordentlich bei ihm im Köpfchen, ne?
Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich glaube, so langsam erhärtet sich der Eindruck, dass Mercedes einfach generell ein bisschen fast schon in eine Nummer-2-Position driftet dieses Jahr. Also je länger die Saison dauert, desto stärker kriegen wir eigentlich das Gefühl, der Ferrari ist rundum auf den meisten Strecken, vielleicht nicht auf allen, aber auf den meisten, tatsächlich das schnellere Auto. In Monte Carlo haben wir das auch wieder erlebt. Ich würde natürlich nicht zwangsläufig überbewerten die Performance von Lewis Hamilton, weil ich glaube tatsächlich, dass die irgendwo ein Problem hatten mit dem Setup oder vielleicht auch irgendwo mit dem Sensor, der falsche Daten geliefert hat. Man weiß es nicht genau. Die wissen das auch selbst noch nicht genau. Aber da war schon eher Bottas der Marsch als Hamilton, den wir nutzen wollen. Nur was mich aus Mercedes Sicht beunruhigen würde, ist, dass Ferrari im Gegensatz zu Mercedes so absolut gar keine Totalausfälle hat dieses Jahr. Also Vettel punktet ja mit einer wirklich bewundernswerten Konstanz, war immer Erster oder Zweiter und ich sehe nicht, dass das abreißen wird. Und Mercedes muss, glaube ich, in der Entwicklung des Fahrzeugs einen Schritt tun, weil inzwischen fehlen denen halt auch schon ein paar Punkte. Also es ist so, dass wir momentan die Situation haben, Hamilton kann in Montreal gewinnen und würde in Baku trotzdem nicht die WM anführen, selbst wenn Vettel ausscheidet, weil dann wären die beiden punktgleich. Also Es sieht immer stärker nach Ferrari aus und nach ein bisschen einer neuen Hackordnung in der Formel 1, weil bisher sind wir eigentlich davon ausgegangen, wir haben Mercedes und Ferrari auf einem Level und dann kommt Red Bull mit ein bisschen Abstand und ich glaube, dass man langsam eine erste Tendenz feststellen muss, dass Ferrari und Mercedes ja einerseits auf einem Level sind, aber dass Ferrari innerhalb dieses Niveaus nochmal um einen kleinen Zacken höher spielt, als Mercedes das tut.
Ole, Christian, wir werden das Ganze gleich noch ein bisschen vertiefen, über so ein paar andere Rundenzeiten, auch von den Teams dahinter sprechen, sind nämlich einige interessante Sachen auch da passiert. Dann müssen wir natürlich ein bisschen über die Gambler sprechen, über die Glücksspiele, über die Fahrer, denn auch da haben sich einige Fahrer an diesem Rennwochenende positiv, aber auch negativ hervorgetan. Wir werden Fernando Alonso beim Indy 500 noch thematisieren und eure Fragen beantworten, die ihr uns über unsere Facebook- und über unsere Twitter-Seite geschickt habt. @StartingGridMSR, das könnt ihr uns mal, oder StartingGridMSR könnt ihr mal suchen bei Facebook, uns da liken und da jederzeit Fragen auch hinterlassen. Die werden wir gerne hier beantworten. Und bei Twitter gerne @KS_0811, das ist meine Twitter-Adresse, @MikeWeiss, MikeVice, die von Ole, und @MST_ChristianN, die von Christian Nimmervoll. Und wenn ihr den Hashtag StartingGridMSR benutzt, dann kriegen wir auch da natürlich eure Fragen. Ihr habt einige geschickt, die werden wir versuchen zu beantworten. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.
Ihr hört immer noch Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau an meiner Seite und den Chefredakteur von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel-1.de, Christian Nimmervoll, habe ich auch noch im Gepäck. Wir sprechen über den großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Im Fürstentum wurde Formel 1 gefahren, bei Kaiserwetter. Ja, viele Promis waren da, viele Fußballer, großes Tamtam. Die Red Bull Energy Station hatte geöffnet für alles und jeden. Niki Lauda hat sicherlich dort auch Pasta gegessen, wie man das so kennt. Als Mercedes-Funktionär geht er gerne zu Red Bull. Aber es wurde eben auch gefahren und Red Bull ist ein gutes Stichwort, denn wir hatten vor dem Rennen Christian ja angesprochen, Red Bull, mit denen ist zu rechnen. Auch nach dem freien Trainings war das so der Fall. Und die haben das bestätigt. Die waren gut dabei. Die haben gute Rundenzeiten gehabt, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Am Ende hat man mit Daniel Ricciardo ja auch jemand auf dem Podium von Red Bull. Und Max Verstappen war sehr nah an Valtteri Bottas dran. Könnte man jetzt meinen, Red Bull meldet sich so langsam zurück oder lag das mehr an Monaco als an Red Bull?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube einerseits schon, dass Red Bull jetzt langsam sukzessive Fortschritte macht mit diesen Updates, die Adrian Newey gebracht hat oder unter seiner Regie federführend mitentwickelt wurden. Da kommen wir übrigens vielleicht nochmal separat dazu dann gleich, weil da gibt es ein spannendes politisches Thema bei Red Bull, das da gerade passiert. Aber aufpassen muss man ein bisschen. Monte Carlo ist natürlich schon eine Strecke, die den Red Bulls tendenziell einfach von der Papierform her sehr entgegenkommt. Und ich glaube, ein Signal haben wir gesehen, das war zu dem Zeitpunkt, als Bottas und Verstappen an die Box gekommen sind und Ricciardo ein paar Runden lang freie Fahrt hatte, da war der richtig, richtig schnell unterwegs. War eine Zeit lang überhaupt der Schnellste auf der Strecke, dann hat auch Vettel das Tempo angezogen und war nochmal ein bisschen schneller. Aber da waren vielleicht 2-3 Zehntel zwischen dem Ferrari und dem Red Bull. Und ich glaube, was denen letztendlich eine noch bessere Platzierung oder vielleicht sogar eine Chance, um den Sieg ein kleines Wörtchen mitzureden, gekostet hat, war eigentlich das Qualifying. Und da kommen wir wie so oft zu diesem Motorenmodus zurück, den Mercedes einfach ein bisschen mehr aufdrehen kann, Ferrari mutmaßlich auch in einer abgeschwächten Form zur Verfügung hat oder Ferrari einfach generell vielleicht um den Zacken stärker ist als Red Bull, das ist momentan. Aber die haben sie im Qualifying verloren, die waren im Rennen voll konkurrenzfähig. Nur von der großen Trendwende würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sprechen, weil so sehr wie Monte Carlo eine Strecke war, die dem Red Bull entgegengekommen ist, ist Montreal dann genau das Gegenteil. Also ich glaube, in Montreal müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass Red Bull ein bisschen weiter weg sein wird. Und dann schauen wir mal, wie die das hinkriegen. Dass sie aus dem WM-Rennen raus sind, ich glaube, damit haben wir uns ohnehin schon abgefunden.
Ja klar, ich finde das immer interessant, wenn man das so sagt, ne? Weil Toto Wolff sagt ja dann im Interview nach dem Rennen bei Sky auch, Mercedes in Montreal, das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Dann funktioniert Red Bull nicht, also wahrscheinlich dann ungefährdeter Sieg für Ferrari. Vielleicht lässt man ja Kimi Räikkönen gewinnen. Hust, hust. nein, Quatsch. Nochmal ganz kurz dazu, die politischen Probleme bei Red Bull. Adrian Newey, an dem scheiden sich aktuell so ein bisschen die Geister, vor allem was seinen Einfluss angeht bei Red Bull Racing und ja die weitere Entwicklung des Autos. Er kommt immer wieder mehr in die Öffentlichkeit, mehr in den Fokus. Ist das gut, ist das schlecht? Was gibt es da für Probleme innerhalb des Rennstalls?
Also das Problem, das so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat am Monte Carlo Wochenende, war ein Interview, das Adrian Newey gegeben hat, schon vor Monaco und das in der Woche davor veröffentlicht wurde, in dem er sich so ein bisschen abgeputzt hat von der Verantwortung für das aktuelle Auto und gesagt hat, das wurde federführend entwickelt von der neuen Designgruppe, oder so neu ist die ja gar nicht, aber die halt bisher eher in seinem Schatten stand. Und er komme sozusagen jetzt erst dazu und entwickle dieses Auto weiter und sei bei den Updates dann wieder der Chef im Haus. Also runtergebrochen auf das, was er ausdrücken wollte, glaube ich, kann man so sagen. Und das hat natürlich Red Bull intern für ein bisschen Irritationen gesorgt, weil es sieht halt nicht gut aus, wenn sich einer distanziert vom eigenen Produkt und mehr oder weniger damit ja sagt, diejenigen, die nach mir an diesem Auto gearbeitet haben oder besser gesagt vor mir im chronologischen Zeitablauf, die haben das nicht gut gemacht. Also das kommt einfach nicht gut an, das sorgt ein bisschen für Wirbel bei denen gerade. Ich schließe das daraus, dass selbst Dr. Marco zu dem Thema am Wochenende nichts sagen wollte und der ist sonst ja nie um offenes Wort verlegen. Also ich glaube, das ist nicht gut. Umgekehrt glaube ich auch, dass Red Bull mit Dr. Marco und auch Christian Horner eine Chefetage hat, die das Thema in den Griff bekommen wird. Aber hilfreich ist es nicht, wenn du ohnehin schon ein bisschen Rückstand hast und dann kommen auch noch solche internen Querelen auf.
Eine ganz andere Frage, die man so stellen muss, wäre es bei Red Bull auf kurz oder lang nicht auch mal Zeit, das Personal auszutauschen an der Spitze, mal neue Impulse zu setzen? Das kennt man ja auch aus dem Fußball.
Vielleicht ist es tatsächlich Zeit für einen Generationenbruch, aber ein Generationenbruch in der Formel 1 ist halt fast immer verbunden damit, dass du mal ein, zwei schlechtere Jahre in Kauf nimmst. Ich glaube schon, dass Adrian Newey noch ein absolut guter technischer Manager ist. Ich glaube tatsächlich, das Problem, warum die so ein bisschen in den letzten Jahren nicht ganz an der Spitze waren, sind einfach diese anderen Projekte, die er macht. Also er redet ja schon von vielen Jahren davon, sich zurückziehen zu wollen aus der Formel 1, hat diesen Aston Martin Valkyrie federführend gebaut, ein absolut spektakuläres Auto übrigens. Und da hat halt die Zeit für die Formel 1 so ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, es ist in ganz vielen Unternehmen so, wenn der Abteilungsleiter sozusagen fehlt, dann fehlt so ein bisschen die Koordination, die Struktur. Ich kann das natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil ich glaube, dass da auch andere sehr fähige Menschen arbeiten in Milton Keynes, die durchaus auch ein sehr schnelles Rennauto bauen können. Aber ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden Faktoren. Und ich glaube, dass es Red Bull gut tun würde, Adrian Newey wieder sozusagen fulltime zurück in die Formel 1 zu holen.
Diese Entwicklung werden wir natürlich hier auch weiter bei Starting Grid beobachten. Beobachten konnten wir auch, Ole, im Mittelfeld einen großen Kampf, ein großes Mischmasch eigentlich auch. Klar, bedingt durch die Probleme von Lewis Hamilton tauchte da eben auch besagter Lewis Hamilton im Mittelfeld auf. Aber wir hatten Toro Rosso, Haas, Williams, alles mal bunt gemischt, Renault dann schon wieder ein bisschen abgeschlagener. An diesem Wochenende vor allem Haas und Toro Rosso, die mich richtig begeistert haben.
Ja, kann ich ihm zustimmen. Mit Toro Rosso habe ich ja so ein bisschen gerechnet, weil das Auto muss der Strecke eigentlich liegen, beziehungsweise andersrum. Von Haas war ich tatsächlich überrascht, weil mit beiden Autos in Punkten, ich glaube, das haben sie noch nie geschafft. Und klar, Monaco ist eine Strecke, die natürlich für Mittelfeldteams immer ganz gut ist. Aber das muss man ja trotzdem natürlich erstmal fahren. Und die haben das super gemacht. Da bin ich doch fast ein bisschen beeindruckt von Haas, wie die Saison so verläuft, weil die sammeln fleißig ihre Pünktchen und im Gegensatz zu McLaren. Und die machen das sehr gut, auch beide Fahrer. Das hatte man ja letztes Jahr nicht. Da ist ja eigentlich nur Grosjean gefahren, wenn man so möchte. Und bei Toro Rosso war es natürlich schade, dass Kiat dann am Ende noch ausgeschieden ist, sonst wären die ja, glaube ich, mit beiden Autos in den Punkten gewesen. Aber insgesamt super Wochenende von Toro Rosso und insbesondere auch von Carlos Sainz. Also sechster Platz. Mehr war da ja auch eigentlich nicht drin, wenn man ehrlich ist. Und das war schon richtig gut.
Christian, Toro Rosso, Renault Motoren, Haas, Ferrari Motoren, Force India und Williams, Mercedes Motoren. Toro Rosso kriegt das mit den Renault Motoren im Mittelfeld richtig gut hin. Ist nicht das erste Mal, dass sie sowohl im Qualifying als auch im Rennen gut dabei sind. Force India hatte mit anderen Problemen zu kämpfen. Da haben wir auch eine Frage bekommen per Nachricht. Was war denn mit den Force India los? Ich tippte diese auf 7 und 8 und nur die haben dreimal gestoppt. Jochen Schwenger schickte uns diese Frage über unsere Facebook-Seite. Und das lag aber auch vielmehr daran, dass sie relativ häufig in Probleme geraten sind, Reifenschäden hatten und deswegen öfter wechseln mussten. Also ich glaube nicht, dass diese drei Stops bei Force India so vorgesehen waren, im Gegenteil. Dann hat man noch Williams, ebenfalls mit Mercedes-Motoren. Wie sah da für dich die Gemengelage jetzt im Mittelfeld im Monaco aus?
Nicht überraschend, um ganz ehrlich zu sein. Also vielleicht fangen wir bei Williams an. Williams hat traditionell eine Monaco-Schwäche. Die haben ja letztes Jahr schon eine eigene technische Arbeitsgruppe gehabt in ihrer Technikabteilung, die sich mit dem Problem, dass die in langsamen Kurven haben, auseinandergesetzt hat. Paddy Lowe hat nach dem Rennen uns erzählt, dass die nach wie vor die gleichen Schwierigkeiten haben mit diesen langsamen Kurven. Warum, kann ich von außen, um ehrlich zu sein, nicht hundertprozentig zu beurteilen. Aber Williams, glaube ich, war nicht die ganz große Überraschung. Force India, gebe ich dir vollkommen recht, war eigentlich genau da, wo man sie erwartet hat. Da hatten die im Rennen einfach Schwierigkeiten. Bei Ocon diese Nummer mit dem Gullydeckel und dem Reifenschaden, was mutmaßlich zusammenhing. Sergio Perez kam gleich relativ früh, um den Frontflügel zu wechseln. Und konnte dann die Strategie nicht perfekt exekutieren, war danach aber der Fahrer, der am meisten für Ecken gesorgt hat und zumindest aus meiner Erinnerung der Einzige, der auch ein, zwei Gegner auf der Strecke tatsächlich überholt hat. Und Toro Rosso hat einfach perfekt umgesetzt und abgeliefert und genau das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Und ich glaube auch, eine fast schon historische Stärke des Renault-Motors ausgespielt, nämlich, dass der besonders fahrbar ist. Das war schon vor 10 Jahren so, das war schon in den 90er Jahren so und mir scheint, dass das auch jetzt wieder so zu sein scheint, dass der Renault beim Beschleunigen in langsamen Ecken und so weiter relativ gut funktioniert. Vielleicht gar nicht mal so sehr besser als der Mercedes oder der Ferrari, aber zumindest da auf einem Level ist, weil bei der Top-Leistung, das wissen wir, das sieht es ein bisschen anders aus. Da fehlt Renault einfach noch was und das werden wir in Montreal, glaube ich, auch wieder sehen. Aber Carlos Sainz und Dani Kvyat, besonders in den Trainings auch Kvyat, haben wirklich einen fantastischen Job gemacht und die Punkte dann dafür auch belohnt mitgenommen für Platz 6.
Christian Nimmervoll tippte vor dem Rennen Nico Hülkenberg auf Platz 3.
Was für ein Scheiß-Tipp, oder?
Schon. Renault, das Werksteam, hat mich unglaublich schockiert an diesem Rennwochenende. Denn nachdem du darüber gesprochen hast, Christian, das war für mich gar nicht mal so abwegig, dass vielleicht Hülkenberg irgendwie zumindest etwas weiter vorne mit dabei sein könnte. Denn eigentlich dachte ich so vom Motor her, das müsste eigentlich funktionieren. Aber das war ja ein Wochenende für die Tonne für Renault, ne?
Absolut für die Tonne. Es hat natürlich schlecht begonnen bei Nico Hülkenberg. Ich versuche mich jetzt gerade mal zu erinnern. Ich glaube, die haben die Batterie gewechselt am Donnerstag und deswegen das erste Training direkt mal abschreiben müssen. Das ist in Monaco keine Hilfe, wenn du gar nicht in diesen Rhythmus reinkommst. Aber ich glaube, man muss auch, wenn man das gesamte Wochenende beurteilt, realistisch sagen, dass das nicht den gesamten Rückstand erklärt. Also nicht mal annähernd. Die waren einfach langsamer, als wir das erwartet haben. Sie können sich auch selbst noch nicht hundertprozentigen Reim drauf machen, warum das so war. Aber es war halt genau in die andere Richtung. Ich dachte, ein subjektives Gefühl, dass Renault gerade in Monte Carlo vielleicht um einen Tick besser funktionieren wird, als sie das sonst tun. Und es war genau andersrum. Sie haben einen Tick schlechter funktioniert, als sie das sonst tun. Und dann ist halt, wenn du da bist, wo Renault momentan ist, bist du halt sehr schnell mal am Ende dieses extrem dicht umkämpften Mittelfeldpakets. Und das haben wir in Monte Carlo erlebt. Der Ausfall dann bei Nico Hülkenberg, glaube ich, hat ihm nicht groß wehgetan, weil mehr als ein, zwei Pünktchen wären es eh nicht geworden. Ich glaube, da kann man nur abhaken, drüberstehen, in Montreal wieder neu versuchen, hoffen, dass man Montreal einigermaßen gut übersteht auf dieser doch relativ Motorenstrecke und dann schaut, dass die nächsten Rennen vielleicht ein bisschen besser laufen.
Ole, ich glaube, du weißt, dass die Kacke bei dir am Dampfen ist, wenn McLaren Honda mit beiden Autos vor dir steht, ne? Aus Sicht von Renault. Ja,
also Renault war nix. Also gut, Julian Palm als Elfter gewonnen, ne? Also am Pünktchen gekratzt. War, glaube ich, aber auch mehr Glück als Verstand, so vom Gefühl her. Renault, ich verstehe das gar nicht, weil Red Bull und Toro Rosso waren super. Und das Werksteam war halt nicht so super.
Ich finde das immer schlimm, wenn du dann Interviews hörst nach den Sessions und so ein Hülkenberg steht da und normalerweise kann Hülkenberg gut beschreiben, was los ist. Und er steht da und sagt, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube auch, er weiß es einfach nicht. Ich glaube, es ist einfach in allen Belangen zu langsam. Es ist halt der noch nicht so gute Renault-Motor und dann ist das Chassis wahrscheinlich auch einfach nicht so gut. Und dann hast du noch mit Julian Palmer jemanden, der vielleicht nicht so gut darin ist, das Auto zu entwickeln und auch nicht so die Top-Leistung bringt. Wenn dann McLaren vor einem steht, ja, und fast sogar noch einen Punkt holt, das ist schon richtig bitter. Da hoffe ich mal auf die nächsten Rennen. Allerdings Baku und auch Montreal sollte Renault auch nicht wirklich in die Karten spielen. Also die müssten sich, glaube ich, ein bisschen was einfallen lassen.
Ja, gleich nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit unserer Rubrik Neues von McLaren Honda, denn da gab es auch eine Menge zu besprechen rund um die orangen Flitzer hier beim großen Preis von Monaco. Wir blicken auf ein paar Fahrer, die ein gutes und ein schlechtes Wochenende hinter sich haben. Natürlich auch über Fernando Alonso werden wir sprechen. Und wir beantworten eure Fragen und jetzt zum Abschluss dieses Segments gebe ich mal einfach eine Frage rein von Bernhard Haller. Ihr beiden, und vielleicht fängst du an, Olaf. Auf welchem Sender verfolgst du die Formel 1?
Ich gucke die Formel 1 seit einigen Jahren schon auf Sky natürlich.
Christian, wo guckst du die Formel 1?
Prinzipiell auch auf Sky Deutschland bei den Kollegen Sascha Roos und Marc Surer. Am liebsten allerdings im illegalen Livestream, weil es leider nicht legal empfangbar ist bei Sky UK. Das weil stimmt. Die fahren wirklich ein Riesenprogramm auf, machen das extrem kompetent. Also eine bessere Formel 1 Übertragung kannst du nicht machen, als die tun.
Ja, die bringen auch sehr viele Menschen mit an die Strecke, ne? Also was die an Leuten mit Karren und an Equipment, das ist schon beeindruckend. Ich guck's auch auf Sky Deutschland, klar. Sascha Roos ist ja auch schon öfter Gast gewesen hier. Ich hoffe ja, Marc Surer kommt auch mal irgendwann zu Besuch, das wäre mal was. Das ist nur eine der vielen Fragen, die wir geschickt bekommen haben. Wir machen damit gleich noch weiter, aber jetzt erstmal eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live.
Matchball, die Halle steht. Das ist die Andramatik hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn! Und der Ball fällt ins Feld!
Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag VolleyMSR. Übrigens, wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League live auf meinsportradio.de.
Ihr seid genau richtig, wenn ihr Informationen rund um die Formel 1 haben wollt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und der Chefredakteur der beiden Seiten, wo ihr zu lesen alles bekommt, was ihr um die Formel 1 und um den Motorsport generell haben wollt. Motorsporttotal.com bzw. Formel1.de. Christian Nimmervoll ist da. Dort könnt ihr wirklich täglich euch, ihr könnt gar nicht den ganzen Tag so viel lesen. So viel Stoff gibt es da wirklich täglich. Die Redakteure von Christian machen da einen richtig geilen Job. Also hier hören, da lesen und gucken könnt ihr bei Ole Waschkau auf dem YouTube-Kanal, ne?
Mhm, ganz genau.
Das wäre jetzt deine Chance gewesen, Werbung zu machen dafür. Aber
wenn du nicht willst. Du hast ja schon alles gesagt
dazu. Aber man kann. Was ist, wenn jetzt jemand den Kanal nicht kennt?
Dann kann derjenige den sehr gerne suchen und sich da die Videos angucken, die da drauf sind bis jetzt.
Mike Weiß Motorsport.
Ganz genau.
Wenn ihr da mal nachschauen wollt. So, ihr beiden. Die Gambler, die Glücksspieler. Ja, das sind ja die, die ins Casino gehen und jeden Pfennig auf den Kopf hauen, um das Größtmögliche rauszubekommen. In der Formel 1 ist es so lange wie möglich auf dem Gas zu bleiben und irgendwie was Zählbares mitzunehmen. Das hat für Lewis Hamilton an diesem Wochenende aber leider nicht geklappt. Ja, der Fahrer, der mit die größten Ambitionen bei diesem Rennen hatte, nämlich mit Ayrton Senna gleichzuziehen in Sachen Pole Position, hat nicht geklappt. Podestplatz hat nicht geklappt. Wichtige Punkte in der WM verloren, hat geklappt, Christian. Ist gerade in diesem Zweikampf mit Sebastian Vettel aber echt ein herber Rückschlag für ihn, ne?
Ja, absolut, weil gerade wie ich vorhin schon gesagt habe, es fehlen jetzt 25 Punkte inzwischen und das ist eine Menge Holz, wenn jemand so zuverlässig aufs Podium fährt, wie Sebastian Vettel das momentan tut. Lewis Hamilton war am Donnerstagmorgen, war die Welt noch völlig in Ordnung. Da ist er, glaube ich auch, jetzt korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es war so ein Wochenende vollgestopft mit Informationen, aber auch noch Bestzeit gefahren. Ich glaube, er war schneller als Bottas. Mhm. Der Mercedes war hundertprozentig konkurrenzfähig und dann haben die in Monte Carlo nicht unüblich am Setup ein bisschen gedreht, weil in Monte Carlo entwickelt sich die Strecke relativ stark im Wochenendverlauf, wenn die ein bisschen Grip aufsammelt. Wir dürfen nicht vergessen, ist ja zum großen Teil, oder hundertprozentig eigentlich, sind das öffentliche Straßen, auf denen gefahren wird. Das heißt, die Entwicklung der Strecke ist da besonders stark. Und da hat man sich irgendwo verirrt bei Mercedes. Man hat das dann am Samstag, Vormittag wieder einigermaßen hinbekommen. Da waren die halbwegs zufrieden. Bei Bottas hat es auch nicht perfekt, aber einigermaßen gut geklappt im Qualifying. Aber bei Lewis Hamilton hat irgendwas nicht gehakt. Und Nico Rosberg hat in der RTL-Übertragung ja gesagt, er weiß, woran es liegt. Und ich würde jetzt sehr viel Geld dafür zahlen, dass er das auch verrät. Weil wir wissen es nicht, was letztendlich das Problem war. Ich glaube, also wenn man was Positives mitnehmen kann aus der Geschichte, ist es, dass Bottas nicht so schlecht unterwegs war wie Lewis Hamilton. Das liegt mit Sicherheit nicht am fahrerischen Können, weil das wissen wir, dass Lewis Hamilton das hat. Aber irgendwas ist da bei einem Auto schiefgelaufen. Und leider können wir für die User oder für die Zuhörer nicht aufklären, woran das liegt. Zumindest ich kann das jetzt momentan nicht. Schauen wir mal, ob die da drauf kommen. Ich bin gespannt, weil Mercedes hatte ja schon mal so ein Problem in Singapur vor, ich glaube, 2 Jahren. Wo die auch überhaupt nicht wussten, woran das lag und haben dann tatsächlich auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich damit auseinandergesetzt hat und da haben sie es dann wieder hinbekommen. Aber ja, wie gesagt, die Punkte fehlen halt jetzt einfach mal und 25 Punkte ist noch lange keine Vorentscheidung in dieser WM, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist mal eine Menge Holz. Also der Lewis Hamilton hat jetzt einen Aussetzer weniger, den er sich leisten darf dieses Jahr.
Ja, bedingt wurde diese Steigerung von Sebastian Vettel in seinem Punktekonto auf dem WM-Punktestand natürlich dadurch, dass er Kimi Räikkönen überholt hat, nämlich in der Box. Ja, anders kann man das nicht sagen. Kimi Räikkönen wurde 5 Runden vor Sebastian Vettel reingeholt und es ergab sich ein Riesenecho in den sozialen Netzwerken. Es wurde von Verschwörung gesprochen und von Stallorder. Man hat das ja ganz gewieft gemacht. Ja, wir wussten es ja alle, Vettel sollte an Räikkönen vorbeiziehen. Ich bin normalerweise sehr, wie soll man das sagen? Ich nehme solche Sachen eigentlich ganz gerne auf und sage ja, ich bin einer guten Verschwörungstheorie nie abgeneigt. Aber in diesem Fall würde ich sagen, Ole, war es einfach das Glück für Sebastian Vettel. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Stallorder war. Was denkst du?
Nee, glaube ich auch nicht. Also der Verdacht liegt natürlich nah, weil es ist Ferrari. Die machen das gerne mal. Schließlich letzter Doppelsieg von Ferrari. Deutschland 2010, ne? Fernando ist faster than you. Hamilton war ja so weit weg und dann kommt man natürlich leicht drauf zu sagen, ja, komm, die haben jetzt die Plätze getauscht. Allerdings war dafür einfach, glaube ich, einfach zu viel Abstand zwischen den beiden, was die Runden angeht. Wären sie jetzt eine Runde direkt hintereinander reingekommen und hätte es dann bei irgendwie Räikkönen Probleme beim Boxenstopp gegeben, dann hätte ich gesagt, okay, das war alles abgekatert, aber da lagen ja, wie du sagst, 5 Runden dazwischen und Sebastian Vettel hat ja Wahnsinnsrunden dazwischen hingelegt und das wäre einfach zu perfekt gewesen. Die haben sich bei Räikkönen einfach verzockt. Ich glaube, das weiß er auch, weil sein Gesicht hat ja doch etwas Emotionen gezeigt dann danach. Nur so ein Müh, aber man hat es gesehen, dass er ziemlich sauer war. Aber man hat es auch bei Max Verstappen gesehen. Ja, da hat das genauso wenig funktioniert.
Er hat sogar gesagt. Ja, ganz also genau. Wir haben nicht viel verstehen können, weil alles gepiept worden ist quasi in diesem einen Satz. Aber er hat irgendwas gesagt.
Ja, fand er, glaube ich, jetzt nicht so supi. Aber da hat es auch nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass das hier eine Stallorder war. Ich kann's mir beim besten Willen nicht vorstellen. Klar hat man sich vielleicht bei Ferrari gewünscht, wäre super, wenn Vettel gewinnen würde, ja, weil Lewis Hamilton ist so weit hinten. Aber ich glaube nicht, dass sie hier was wirklich dran gedreht haben. Das wäre zu viel Aufwand gewesen, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich nicht.
Christian, du wirst das natürlich auch in deinen Artikeln als Kommentar, man kann ja auch unter die Kommentare schreiben, unter die Artikel Kommentare schreiben bei euch, ähnlich wie bei uns übrigens, auf meinsportradio.de. Wie ist dein Eindruck? Stallorder, ja, nein, und wenn ja, gewieft gemacht oder einfach nur Zufall?
Ich glaube auch nicht dran, dass es eine Stallorder war. Also ich bin genau wie du, Kevin. Ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Berufskrankheit des Journalisten, dass man einer guten Verschwörungstheorie nicht abgeneigt ist. Und ich glaube, ein bisschen Neugier bei solchen Dingen und denen dann auf den Grund zu gehen, ist ja auch ganz gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gestern bei Ferrari ein abgekartetes Spiel war. Vettel war einfach zu schnell, Punkt. Man hat das gesehen in den, ich glaube, es waren 10 Runden oder so, unmittelbar nach dem Boxenstopp, als die beide hintereinander gefahren sind, wo er Räikkönen auf und davon gefahren ist. Das konnte er davor einfach nicht zeigen, weil wir wissen, in Monte Carlo überholen quasi unmöglich, war gestern ja besonders dramatisch. Das heißt, Vettel hat, um dieses Rennen zu gewinnen, eigentlich nur einmal kurz freie Fahrt gebraucht, um seinen Speed wirklich ausfahren zu können. Und dann war klar, dass er an Kimi Räikkönen vorbeigeht. Die einzige Konstellation, wie Kimi gewinnen hätte können, wäre wäre die gewesen, dass Vettel zuerst an die Box kommt und Kimi sofort in der nächsten Runde darauf reagiert. Aber Kimi hatte als Schnellster des Qualifyings die freie Wahl, wann er stoppen wird, und hat sich halt dafür entschieden, vor Vettel zu kommen, beziehungsweise auf eine Runde zu entscheiden. Ich glaube, im Nachhinein wäre es für ihn einfacher gewesen, zu wissen, wann kommt denn Vettel rein, und dann eine Runde später seinen Boxenstopp zu timen. Aber das hat man vorher, glaube ich, auch nicht kommen sehen. Also normalerweise ist es ja auch so, der Undercut, also der frühere Boxenstopp gewinnt. Da hatten wir gestern eine besondere Situation, weil der Reifen einfach nicht abgebaut hat. Das heißt, der frische Reifen nach dem Boxenstopp war nicht der Vorteil, der es sonst ist. Und wie gesagt, also ich glaube, ja, Ferrari wollte dieses Ergebnis. Hätte man die gefragt, wie wollt ihr es denn haben, hätte man es wahrscheinlich so bestellt, auch wenn es keiner zugeben würde. Aber letztendlich war es einfach hochverdient für Vettel, dass er diesen Grand Prix gewonnen hat. Und ich glaube, damit muss man dann auch den Deckel auf diese Diskussion machen. Das war nicht absichtlich so getimed und niemand wollte da Kimi Räikkönen sabotieren. Es wär auch, glaube ich, viel zu früh dafür, weil Kimi ist zwar ein bisschen schon weg, aber er hat ja auch noch Chancen in der WM. Und gerade bei Ferrari weiß man, 99 Michael Schumacher Unfall, dass es nicht hilfreich ist, wenn du dir einen Fahrer sozusagen selbst aus dem WM-Kampf rausnimmst.
Ganz genau. Und Kimi Räikkönen wird das, glaube ich, auch nicht mit sich machen lassen. Also der wird dann auch einfach irgendwann mal sagen, so, ich habe jetzt hier genug. Kimi Räikkönen, übrigens gutes Stichwort. Wir haben eine Frage bekommen von Matthias Richter bei Facebook. Hab mal gehört, dass Kimi Räikkönen eine Bar hat. Wenn ja, wo ist diese? Er hat sie wohl noch nicht. Es soll aber in Helsinki demnächst eine Karaoke-Bar eröffnen. Ja? Und zwar von ihm. Na, er ist ja Karaoke-Weltmeister eigentlich. Er will das nicht zugeben, aber er ist es. Ja, er ist... Dieser Mann bietet mehr als die Sonnenbrille zeigt, manchmal, glaube ich. Also ich glaube, Kimi Räikkönen, Ole, das wäre auch einer, mit dem würde ich ganz gerne mal einheben.
Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Typ. Ich glaube, man könnte auch natürlich auch sagen, Kimi Räikkönen hat einfach überall eine Bar. Ja,
Open Bar.
Aber Kimi ist einfach ein cooler Typ. Und du merkst ihm halt auch an, einfach, dass er gar keinen Bock auf diese Show-Kacke da hat. Sondern er will einfach ins Auto fahren und dann will der einfach auf seine Yacht gehen. Hoffentlich nicht runterfallen, aber dann gerne einen trinken und dann mit seiner Familie irgendwas machen und mit den Leuten da, mit den Fahrern, mit denen er wahrscheinlich auch gut klarkommt, irgendwie so Faxen machen oder so. Und ich, der ist halt einer der Typen der Formel 1, ne? Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt's andere, die wesentlich glatter sind, und wenn Kimi nicht mehr da ist und wenn dann vielleicht Fernando auch nicht mehr da ist, da würde der Formel 1 schon ganz schön was fehlen. Das wäre sehr schade, aber ein Bier trinken würde ich mit ihm tatsächlich. Nicht nur eins wahrscheinlich.
Wisst ihr, wer eine Bar hat? Das ist ein anderer Ferrari-Fahrer, nämlich Eddie Irvine.
Ja,
der hat in Dublin seine eigene Bar, und das wäre doch mal ein ganz cooler Trinkabend, oder? Eddie Irvine, Kimi Räikkönen zusammenspannen. Ich glaube, da muss man einigermaßen trinkfest sein, um da heil rauszukommen.
Ich glaube, das glaube ich auch. Und Eddie Irvine war ja auch in Monaco, ne? Das erste Mal seit langem mal wieder bei der Formel 1 und hat sich, glaube ich, auch das ein oder andere Glas gegönnt, auch schon mittags, und lief dann lustig beschwipst, glaube ich, ein bisschen durch die Startaufstellung. Mit Pamela Anderson übrigens.
Ne? Na klar.
Auch geil, ne? Er bleibt oldschool.
Hat gedacht, ist es noch 1997.
Wir kommen zu unserer Rubrik Neues von McLaren Honda. Hey, ja, und da hatten wir ja Jenson Button diesmal im Auto für Fernando Alonso. Ja, vor dem Rennen wurden noch lustige Faxen gemacht am Funk. Fernando Alonso wurde zugeschaltet aus Indianapolis. Ja, ich hoffe, Jenson Button hat nicht in seinen Sitz gepinkelt, wie er ihm angekündigt hat. Das würde wieder üble Flecken geben. Trotzdem muss man am Ende sagen, Jenson Button hat sich schwerer getan mit dem Auto, auch gerade im Rennen, als er, glaube ich, selbst gedacht hatte. Im Qualifying war noch alles gut. Ja, und dann im Rennen dieser blöde Zwischenfall mit Pascal Wehrlein auch noch. Christian, das war's jetzt endgültig mit Jenson Button in der Formel 1. Ich glaube, da können wir auch den Deckel drauf machen, oder?
Ei, 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 und was für ein unwürdiger Abschied, oder? Ja. Fährt in seinem letzten Rennen natürlich unglücklich, es lag ja nicht an seiner Leistung, dass er aus der Boxengasse starten musste, aber fährt da erstmal das ganze Rennen auf dem letzten Platz hinterher in Monte Carlo, was absolut nicht seinem Leistungsstand als Fahrer entspricht. Und dann reißt er auch noch so eine wirklich beknackte Aktion da unten bei der Portier, man kann es nicht anders sagen. Ich kann es natürlich verstehen, wenn du da als Letzter rumfährst und dann wahrscheinlich, wir gehen ja alle davon aus, dass es sein letztes Formel-1-Rennen war, dann willst du natürlich nochmal irgendwas zeigen, irgendwas probieren, aber das konnte nicht gut gehen. Pascal Wehrlein hat es ja auch richtig gesagt und ist da reingestochen an einer Stelle, wo du einfach nicht reinstechen kannst, ist zum Glück glimpflich ausgegangen für einen Pascal Wehrlein. Da haben wir ja kurz einen Moment nicht gewusst, was los ist, weil es auch direkt auf den Kopf ging, dadurch, dass er so unglücklich an der Leitplanke stand. Und gerade beim Kopf bei Pascal Wehrlein sind wir ein bisschen sensibel. Aber was mich da ein bisschen enttäuscht hat, und ich unterstelle da gar keine Böswilligkeit, sondern ich glaube, er hat einfach nicht dran gedacht, das auch entsprechend zum Ausdruck zu bringen. Aber in den Interviews nach dem Rennen hat Jenson Button für meinen Geschmack so ein bisschen verabsäumt, ganz klar zu sagen, tut mir leid, das habe ich versemmelt, ich habe dem Pascal das Rennen gekostet und das hätte ich mir sparen können. Er hat schon mal ein Sorry über die Lippen gebracht, aber das war für meinen Geschmack ein bisschen zu dünn. Da hätte ich mir von ihm ein bisschen mehr erwartet. Aber again, Jenson Button ist ein absolut guter Typ und ich glaube, der hat da einfach in dem Moment nicht dran gedacht, oder ich weiß es nicht genau. Aber das hätte man ein bisschen sauberer lösen können, weil auch wenn es vielleicht in den Augen mancher Zuschauer nur Pascal Wehrlein ist und es eh um nichts ging, hätte man da ein bisschen klarer Sorry sagen können für meinen Geschmack.
Ja, vor allem, weil das wirklich eine blöde Situation war, Ole, ne? Also, da so reinzustechen, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen auch, dann, wenn es dann Reifen auf Reifen geht, sieht's halt blöd aus. Also Pascal Wehrlein hat den Michael Schumacher in Adelaide gemacht, nur dass er dann wirklich quasi komplett auf der Seite hing am Ende, hatte ich auch kurze Zeit ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem durfte man ja nicht bewegen, das Auto, oder nichts passierte, weil dann alles soweit okay, denke ich auch. Trotzdem Jenson Button, und dann kannst du natürlich auch schon über Stoffel van Dorn sprechen danach. Ja, wirklich irgendwie, wie Christian sagt, ein unwürdiger Abschied für ihn, ne?
Ja, ich mit einem Satz noch dazwischen, Entschuldigung, ja, Ole. Aber stellt euch mal vor, der Lance Stroll hätte das gemacht. Wie würden wir dann reagieren?
Dann hätten alle Zeitungen und was weiß ich was, Twitter wäre explodiert und dann wäre der in Kanada nicht im Auto gesessen oder sowas. Aber da es Jenson Button ist, sagt man dann, ja gut, komm, ist sein letztes Rennen. Aber es war natürlich wahnsinnig doof, weil gerade weil es sein letztes Rennen war und weil er so oft in Monaco gefahren ist, muss er eigentlich wissen, dass er da nicht vorbeikommen kann. Das geht nicht. Dann war das natürlich einfach doof. Das hätte jedem anderen natürlich auch passieren können, aber ja, so abzutreten, also das ist so ein bisschen, vor allem gerade nach dem Qualifying, und dann fährt er da auf Platz 20 hinterher. Würde ihm jetzt einfach mal unterstellen, dass er da auch nicht so wirklich dann Bock drauf hatte. Aber da wäre vielleicht, ja, doch vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Er hat ja auch gesagt über Funk, dass er an dem Sauber nicht vorbeikommt oder dass er nicht rankommt. Also das war auch schon sehr, sehr merkwürdig insgesamt. Ja, schade eigentlich für Jenson Button, weil er hat ja auch gesagt, das ist definitiv sein letztes Rennen gewesen, sein letztes Qualifying. Frage ich mich natürlich, warum er das überhaupt gemacht hat, aber das ist eine andere Sache. Schade, vor allem schade, dass er jetzt die Strafe bekommen hat, ne? Also wenn er doch nochmal zurückkommt, muss er in der Startaufstellung zurück. Das ist bei McLaren jetzt nicht so schlimm.
Das kennt man bereits.
Das kennt man schon, aber ja. Und Stoffel van Dorn ist also unglücklich einfach. Ich will nicht doof sagen, aber schon ziemlich dumm. Hinterm Safety Car dann den Punkt wegzuwerfen, nach dem Qualifying auch, ja, obwohl er das Auto natürlich in Q3 auch in die Wand gesetzt hat, aber das war natürlich eine starke Leistung, er wäre vielleicht sogar noch was gegangen in Q3. Und dann wirft er den sicher geglaubten Punkt dann in der ersten Kurve weg, in so einer Situation, da war er wahrscheinlich irritiert und hatte vielleicht auch nicht so viel Grip, klar, aber das darf ihm eigentlich nicht passieren in der Situation, in der McLaren ist, gerade im Kampf gegen Sauber, muss man ja so sagen, wäre das ein wichtiger Punkt gewesen. Sauber natürlich genauso blöd. Also das ist ja wirklich so die Situation, beide Sauber und beide McLaren scheiden innerhalb von, ich glaube, 3 Runden aus. Und ja, McLaren wieder mit einer, also im Qualifying waren sie gut, aber dann das Rennen wieder ganz klassisch. Das hat sich ja auch den Tag noch durchgezogen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Möchte allerdings am Ende dieses Segments noch die goldene Ananas für die dümmste, ich sag das jetzt ganz ehrlich, den dümmsten Ausfall des Rennens geben, und zwar Marcus Ericsson. Was das sollte, ich glaube, das weiß er selber nicht so genau. Also, er konnte sich das am Funk auch nicht erklären, Christian.
Ja. Blackout. Also, kann man nicht anders sagen, da fällt mir jetzt auch nichts ein dazu.
Das ist halt, ja, das noch zum Abschluss. Ja, gute Laune hier bei Starting Grid. Wir machen gleich weiter, und zwar mit Fernando Alonso und mit euren Fragen. Fernando Alonso hat die Formel 1 mehr als würdig vertreten beim Indy 500 und er hat letzte Nacht sicherlich nicht am schlechtesten geschlafen, auch wenn die sehr gelungene Kolumne von Christian Immervoll auf motorsporttotal.com, Formel1.de vom Titel her vielleicht was anderes verrät, aber lest sie euch durch. Es ist wirklich eine sehr gute Kolumne. Das sage ich nicht nur, weil er hier sitzt, sondern weil es so war. Es war auch ein sehr gutes Rennen von Fernando Alonso. Wir sprechen gleich drüber. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Tout le jour. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tout le jour. Die French Open auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und der Chefredakteur unseres Motorsportpartners motorsporttotal.com, Formel 1.de, Christian Nimmervoll. Und wir kommen zu Fernando Alonso, der die Formel 1 sehr gut vertreten hat beim Indy 500. Ironischerweise, Christian, nur durch einen Motorschaden zu stoppen war. Aber auch das kennt er ja schon.
Ja, was für eine Geschichte, oder? Es ist egal, ob der ganz hinten rumkrebst in der Formel 1 oder ob er relativ weit vorne mitfährt, um den Sieg sogar möglicherweise. Letztendlich bricht der Honda-Motor und das ist scheißegal. Das ist so die Lektion, die wir mitnehmen. Aber wollen wir jetzt gar nicht groß auf Honda rumdreschen. Ich glaube, das haben die nicht verdient, weil in Indianapolis ist ja auch die Situation ein bisschen anders als in der Formel 1. Das ist der beste von zwei Motoren, den es da gibt, oder der schnellste zumindest. Die haben auch bewusst ein bisschen Zuverlässigkeitsrisiko in Kauf genommen, einfach um konkurrenzfähiger zu sein als der Chevy. Und bei Fernando Alonso hat es halt nicht geklappt. Auch im Training ist ja schon ein Motor, glaube ich, war es auch tatsächlich kaputt gegangen und dann im Rennen knapp vor Schluss nochmal. Aber was er bis dahin gezeigt hat, das war echt Hut ab, also grandios. Er hat direkt vom fünften Platz mal den Start verschlafen, so wie er es auch selbst befürchtet hatte im Vorfeld, dass er einfach bei den Restarts, bei den Boxenstops, also überall da, wo die Erfahrung einfach extrem wichtig ist, da hat er ein bisschen Boden verloren und da hat man gemerkt, dass er noch nicht mit den letzten Indycar-Wassern gewaschen ist. Woher denn auch? Kann er ja gar nicht. Aber wenn es rein um den Speed ging und darum auch im Pulk zu fahren, und das fand ich beeindruckend, um ganz ehrlich zu sein, weil er auch im Verkehr keine Fehler gemacht hat und da teilweise wirklich einige alt aussehen lassen hat, dann war das eine absolut grandiose Performance. Also es war wunderbar. Er hätte sich zumindest eine Zielankunft verdient gehabt, möglicherweise ein Podium und vielleicht sogar einen Sieg mit ein bisschen Augen zudrücken. Sensationell. Und vor allem bleibt bei mir von diesem gestrigen Tag eines hängen, nämlich diese Standing Ovations, die es gegeben hat, als er dann aus dem Auto ausgestiegen ist. Das zeigt, Fernando Alonso war der Star dieses Rennens. Und man hat es auch bei uns bei den Zugriffen gemerkt, die deutlich höher waren als sonst beim Indy 500. Normalerweise in einem Rennen, wo das Rennen der Star ist, war gestern Fernando Alonso der Star. Und das hat er, soweit es möglich war, mit seiner Performance auch gerechtfertigt. Der hat da richtig für eine gute Show gesorgt. Und ja, wie gesagt, bei mir absolut totale Gänsehaut, als er da aus dem Auto gestiegen ist und plötzlich erhebt sich der ganze Indy-Nudeltopf und klatscht ihm Beifall. Das war echt ein schöner Moment. Auch für ihn selbst, bin ich mir ganz sicher.
Ja, absolut. Ich glaube, das tat ihm gut, da auch mal rauszukommen von der Formel 1, das Ganze da aufzusaugen. Ole, uns ging es, glaube ich, beiden gleich. Wenn wir uns was hätten wünschen können, dann, dass er das Ding auch gewinnt. Aber so war das einfach eine super Performance von ihm. Und ich glaube fast, der würde lieber in Detroit nächste Woche schon wieder fahren, statt Formel 1 in Kanada in zwei Wochen.
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn er an sein Honda denkt, dann in Kanada. Will er, glaube ich, lieber in Detroit fahren. Das glaube ich auch. Ich bin wirklich immer noch begeistert von der Leistung von Fernando Alonso. Also im gesamten Monat jetzt. Ne? Und das Rennen war dann nochmal so das i-Tüpfelchen. Der war ja wirklich die ganze Zeit vorne dabei. Er hat 27 Runden geführt. Klar, auch einige dann hinterm Pacecar. Aber dass der das wirklich so gut kann und auch natürlich dann im Laufe des Rennens wirklich gelernt hat und die richtigen Entscheidungen getroffen hat, da zurückgesteckt hat und dann voll reingehalten hat, als es sein musste, das hat mich wirklich beeindruckt. Und dass er dann den Castroneves und Kanaan und wie sie alle heißen, dann so um die Ohren fährt und einfach dabei ist, einfach als wäre einer von ihnen, das hat mich wirklich schwer, schwer beeindruckt. Ich hätte jetzt eher so gerechnet, dass er vielleicht so ein bisschen zurückfällt und dann so auf Platz 10 bis 15 immer so rumfährt und sich da aus allem raushält, aber nix da. Liegt natürlich auch zum einen an Andretti, die wirklich einen guten Job gemacht haben, da mit vier Autos vorne, dann Hunter Ray ist dann natürlich mit dem Motorschaden auch ausgefallen, das heißt, es trifft nur nicht nur Fernando Alonso, und Rossi hatte dann natürlich Probleme beim Tanken, aber dann danach, als Rossi weg war, hat er das auch super gemacht, Alonso, bis zu seinem Ausfall. Ich glaube nicht, dass er gewonnen hätte, weil dafür waren die ersten vier doch zu weit weg. Aber doch so 5, 6, das hätte er locker schaffen können. Schade, aber vielleicht für ihn Anreiz, doch nochmal zurückzukommen Und die Formel 1 wurde generell gut vertreten, denn Max Chilton, Alexander Rossi, Alonso und natürlich auch der Sieger, Takuma Sato, haben die Formel 1 würdig vertreten. Und das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass ein Ex-Formel 1-Fahrer das Ding gewinnt. Das finde ich auch ganz bemerkenswert eigentlich.
Ja, also die Formel 1 lebt und die Formel 1 hat einfach ja die besten Fahrer. Das ist einfach so. Und Fernando Alonso hat das gezeigt. Wahrscheinlich der beste Fahrer, der aktuell auf dieser Erde irgendein Autorennauto fährt. So, das ist einfach
jetzt
meine
hast
Meinung.
Du mir den knackigen Schlusssatz weggenommen. ich wollte gerade sagen, ich lehne mich ja selten raus mit solchen Ansagen, aber heute hätte ich tatsächlich gesagt, der kommt ja da rein, setzt sich in dieses Auto, ist ja so sauschnell. Das macht ihn für mich auch zum besten Rennfahrer momentan auf der Welt.
Ja. Ich würde gerne Lewis Hamilton mal in Indy sehen.
Ich nicht. So, wir machen weiter mit unserem Tippspiel. Und zwar könnt ihr ja alle mittippen bei unserem Kick-Tippspiel. Einfach mal auf meinsportradio.de oben auf Aktionen und dann auf dem Reiter des Starting Grid MSR Tippspiel mitmachen. Tagessieger an diesem Wochenende, Ole Waschkau mit 50 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja, danke. Wer hat 49 Punkte, Kevin?
Genau, 49 Punkte. Platz 2. Ich bin Leverkusen-Fan, ich kenne das. Das ist alles kein Problem für mich. Auf Platz 1 in der Gesamtwertung aktuell immer noch Ruben Zimmermann mit 254 Punkten. Meldet euch an, macht mit, am Ende der Saison kriegt der Saisonsieger 2 Karten für das Rennwochenende der Formel 1 in Ungarn 2018, gesponsert von unserem Partner motorsporttotal.com formel1.de. Ein bisschen Zeit haben wir noch, wir beiden. Wir wollen ein paar Fragen von euch beantworten. Wir möchten immer Fragen von euch haben, die wir mal so ein bisschen auch in unserem Kessel Buntes, der ja der vierte Take immer so ein bisschen hier ist, beantworten wollen. Und da haben wir eine Frage von Bernhard Haller bekommen, Christian. Wer ist eurer Meinung nach der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, der nie Weltmeister geworden ist?
Der nie Weltmeister geworden ist, puh. Da muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken. Also die naheliegende Antwort, die einem natürlich sofort einfällt, wäre Stirling Moss. Allerdings habe ich den ja nicht selbst erlebt. Von daher tue ich mir da schwer mit einer Einschätzung. Wer ist denn alles ohne WM-Titel nach Hause gegangen? Also da gab es in den letzten Jahren ja auch ein paar. Mark Webber fällt mir da ein, der mit Sicherheit das Potenzial zum Weltmeister gehabt hätte. Aber so historisch betrachtet muss man wahrscheinlich schon Stirling Moss sagen. Ich glaube, rein vom Talent, und da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen die Österreicher-Brille auf, aber rein vom Talent hätte es auch Gerhard Berger gekonnt, also wenn es um den puren Speed geht. Aber Gerhard Berger hat, glaube ich, einfach nie den letzten Ehrgeiz gehabt, so wie Ayrton Senna, sich mit 10 Kilometer Strandläufen auch körperlich auf Vordermann zu bringen. Aber ich glaube, rein vom fahrerischen Talent wäre auch Gerhard Berger einer, den man da potenziell nennen könnte.
Ole, wie würdest du nennen?
Wenn man Gerhard Berger nennt, muss man, glaube ich, auch Jean Alesi nennen. Das ewige Talent quasi, immer im falschen Auto. Und sonst, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Stirling Moss, logisch, der würde mir auch so als erstes einfallen. Mark Webber, Patrese vielleicht noch, Barrichello, so diese Liga. Kultart vielleicht auch mit Abstrichen. Aber sonst ist das wirklich eine schwierige Frage, weil die Besten sind halt Formel 1 Weltmeister geworden. Und das sind halt auch die, die im Gedächtnis geblieben sind. Und der Rest, ja, der fällt da so ein bisschen raus. Da gibt's noch so die Fahrer, die ich eben genannt habe, so die einem da noch einfallen, aber dann wird's auch schon schwierig, weil immer wenn einem jemand einfällt, dann stellt man fest, dass der Weltmeister geworden ist.
mir fallen gerade noch zwei Namen ein, die leider das Schicksal viel zu früh rausgerissen hat. Das ist zum einen Stefan Bellof, ich glaube, dass der auch eine ganz große Karriere hinlegen hätte können. Und Gilles Villeneuve natürlich, den dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, stimmt. Vielleicht noch François Sever, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Carlos Reutemann vielleicht noch.
Man kann es gar nicht beantworten so richtig, ne? Weil es ist einfach so viel. Ich habe jetzt auch Barrichello im Kopf gehabt, Massa sogar auch irgendwie so ein bisschen, obwohl er natürlich nicht in diese Riege zählt, ne? Aber das war halt, der für eine Saison auf jeden Fall der beste Fahrer war, aber am Ende nicht Weltmeister geworden ist. Gut, keiner nennt Ralf Schumacher oder Heinz-Harald Frenzen. Das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Nächste Frage von Christian Wieting. Was schaut ihr sonst so für Motorsport? MotoGP, DTM, WTCC und so weiter und so fort, Ole?
Genau das. Also DTM eher weniger, weil ist tatsächlich leider langweilig. Aber sonst jetzt dieses Wochenende, ne? Ich habe eigentlich alles geguckt. Ich habe auch WTCC geguckt auf dem Nürburgring. Das 24-Stunden-Rennen habe ich natürlich auch verfolgt. Indycar schaue ich immer mal wieder, wenn ich dran denke. Und weiß, dass es überhaupt ein Rennen ist. NASCAR dann eher doch weniger. Also ich habe mir das letzte Nacht auch nicht angetan, dieses ewige lange Rennen. MotoGP schaue ich dann auch immer mal wieder rein. Ich versuche so viel wie möglich zu gucken eigentlich. Also ich gucke auch Superbike teilweise.
Christian, du berufsbedingt?
Ja, ich schaffe natürlich an den wenigen freien Wochenenden, die ich habe, schaffe ich es dann tatsächlich, dass ich da ein bisschen abschalte vom Motorsport. Aber ich glaube, das, was mich am meisten interessiert, nebenher noch, sind mit Sicherheit die MotoGP, einfach weil die gerade eine goldene Ära durchmacht, ganz ähnlich wie der Tennissport im Übrigen auch. Le Mans, also WEC, finde ich auch tollen Motorsport, und IndyCar kommt mir auch immer wieder mal unter. Also zugegeben eher bei den Highlight-Rennen, wie eben jetzt das 500 war. Das sind so bei mir. Wo ich auch tatsächlich weniger mit anfangen kann, ist der klassische Tourenwagensport. Also die DTM fällt ja eigentlich gar nicht richtig in Tourenwagensport rein. WTCC, das ist nicht so ganz meins. Ich finde das auch toll, was die machen, aber das sind halt rein subjektive Geschichten. Keine Ahnung, vielleicht, weil ich als Kind mal Formel-1-Auto schöner fand als ein DTM-Wagen, oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber damit kann ich ein bisschen weniger anfangen.
Ja, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt die Formel 1 der Sport Nummer 1. Ist der einzige Motorsport, wo ich wirklich meine Uhr nachstelle und sage, muss ich jetzt gucken. Beim Rest ist es tatsächlich so, dass ich schaue, wenn mein Vater zum Beispiel, der ist riesen MotoGP-Fan, wenn der zu Hause dann MotoGP guckt, setze ich mir mal dazu. Aber es ist jetzt nichts, was ich sagen könnte. Ich könnte auch darüber sprechen, ja. Aber so diese 24-Stunden-Rennen, da habe ich mich jetzt so ein bisschen reingefuchst auch, was man da jetzt auch alles beachten muss und sowas. Also das könnte ich mir dann irgendwann mal vorstellen, vielleicht an der Strecke mal zu schauen, um das mal zu erleben. Aber ansonsten ist die Formel 1 einfach mein Steckenpferd. Man hat ja auch nicht so viel Zeit.
Nicht Formel E?
Nein, die gucke ich nicht. Ja, das war's. Christian, du hast noch andere Fragen gestellt, die beantworten wir in der nächsten Folge. Die sind nämlich schön zeitlos. Die gebe ich mal vorher weiter an die Kollegen. Die habe ich nämlich, die Fragen, die wir jetzt gestellt haben, sehr spontan. Da war nichts mit Vorbereitung, deswegen. Aber die Fragen, die können wir gerne mal als Vorbereitung reingeben und dann in der nächsten Ausgabe von Starting Grid besprechen, die in etwas weniger als 2 Wochen dann auch schon da ist. Denn das nächste Rennen der Formel 1 steht an in Kanada, und zwar am Wochenende zum Sonntag, den 11. Juni. Das heißt, wir hören uns dann schon nächste Woche wieder hier bei Starting Grid. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich verabschiede mich, bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de.
Bitte gern, hat wie immer Spaß gemacht.
Lest seine Kolumne zu Fernando Alonso, es lohnt sich, lest alles von motorsporttotal.com, Formel1.de, hört Starting Grid und schaut auf den YouTube-Kanal von Ole Waschkau, der wie immer das letzte Wort hat. Bis dann, tschüss.
Ganz genau. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann versucht irgendwie das Indy 500 nachzuholen, denn das lohnt sich wirklich. Also bevor ihr den Monaco Grand Prix nochmal guckt, guckt das Indy 500. Das ist die bessere Variante gewesen an diesem Wochenende. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, und wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und Formel1.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.